Wir sind im Johannesevangelium im Kapitel 5 ab Vers 31. Ein Scheidungsanwalt fragt den Zeugen: Zeuge, waren Sie dabei, als der Streit der Eheleute begann? Und der antwortet: Jawohl, Herr Richter, ich war Trauzeuge. Oder ein Richter sagt zu einem Angeklagten: Angeklagter, warum leugnen Sie denn noch immer? Sie sind doch von 10 Zeugen gesehen worden. Antwortet er: Was besagt das schon, Herr Richter? Ich kann Ihnen 100 Zeugen bringen, die mich nicht gesehen haben. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge ist jemand, der bei einem Ereignis, sagen wir bei einem Unfall oder einem Verbrechen dabei war und der gesehen hat, was passiert ist. Der weiß, was passiert ist und der das Geschehene bezeugen kann. Kontext hier, erinnert ihr euch von letzter Woche, hat Jesus Stress mit den jüdischen Leitern. Das letzte Mal hat er sehr radikale Ansprüche gestellt. Er hat beansprucht, dass er Gott ist. Und er hat gesagt, wer ihn nicht ehrt, der ehrt auch den Vater nicht. Und er hat gesagt, wer an ihn glaubt, dem wird er ewiges Leben geben. Das ist unerhört, solche Ansprüche zu stellen. Ich meine, theoretisch könnte ja jeder kommen und so abgefahrene Sachen behaupten oder solche Ansprüche stellen. Aber wenn das nur bei einer Aussage bleibt, dann ist die Person eigentlich reif für die Klapse, oder? Und Jesus wusste, dass diese Ansprüche, diese Aussagen alleine nicht reichten, sondern es braucht hier handfeste Beweise. Und er wusste natürlich auch aus dem Gesetz, dass eine einzelne Aussage von einem Einzelnen vor Gericht, nicht gilt. Es hat immer 2 oder 3 oder mehr Zeugen benötigt. Und so sagt Jesus im Vers 31, wenn ich von mir selbst zeuge, so ist mein Zeugnis nicht wahr. Und das ist so gemeint, also es ist nicht wahr vor den Menschen. Eine Aussage von einem Menschen alleine hat kein Gewicht vor den Menschen. Und Jesus wird 5 Zeugen in den Zeugenstand rufen heute Morgen. Eigentlich nur 2, aber der zweite wird auf 4 Arten Zeugnis ablegen. Und es ist nicht so, dass Jesus Zeugen braucht als Gott. Ich meine, was er sagt, das ist wahr, egal, ob es irgendwer anderer bestätigt oder nicht. An einer anderen Stelle in Johannes 8, da sprachen die Pharisäer zu ihm: Du zeugst von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr. Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Auch wenn ich von mir selbst zeuge, ist mein Zeugnis wahr, weil ich weiß, woher ich gekommen bin und wohin ich gehe. Ihr aber wisst nicht, woher ich komme oder wohin ich gehe. Also das Zeugnis von jemand anderem, das macht das, was Jesus sagt, nicht wahrer. Aber es betont seine Glaubwürdigkeit vor den Menschen, vor allem vor denen, die ihm nicht glauben wollen. Aber lasst uns in diesem Abschnitt hier auch diese zweite Ebene nicht übersehen. Dass Jesus nicht nur Zeugen aufzählt hier, für das, wer er ist, sondern er wird auch die Ursache aufdecken, warum die jüdischen Leiter ihn ablehnen. Und es hat nichts mit ihrem Kopf zu tun, mit ihrem Wissen oder mit den Fakten oder Beweisen, sondern es hat was mit ihrem Herzen zu tun. Mit ihren Entscheidungen, mit ihrer Einstellung, mit dem, was ihnen wichtig ist. Also das ist ein Abschnitt, der sehr tief geht und es betrifft eigentlich auch uns alle. Also es ist eine Operation am offenen Herzen. Heute könnten wir sagen, Jesus wird hier Herzen bloßlegen. Lasst uns zu Beginn in Vers 30 nochmal lesen. Da sagt Jesus: Ich kann von mir selbst nichts tun. So wie ich höre, richte ich, und mein Gericht ist gerecht. Denn ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Hier haben wir einen Einblick in das Herz von Jesus. Er betont hier die Einheit, die Übereinstimmung mit dem Vater. Er sagt, ich handle nicht eigenwillig, ich suche nicht meinen eigenen Willen, ich suche den Willen des Vaters, ich drehe mich nicht um mich selbst, sondern ich drehe mich um den Vater. Ich und der Vater sind eins, hat Jesus gesagt. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Vers 32 sagt Jesus, ein anderer ist es, der von mir zeugt und ich weiß, dass das Zeugnis wahr ist, dass er von mir zeugt. Ich persönlich glaube, dass dieser andere Zeuge der Vater ist. Wie Jesus auch in Johannes 8, Vers 18 sagt, ich bin es, der von mir selbst zeugt und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt von mir. Aber bevor wir zu dem Vater kommen als Zeugen, ruft er zuerst einen menschlichen Zeugen in den Zeugenstand. Und so der erste Zeuge heute Morgen ist Johannes der Täufer. Der letzte Prophet des Alten Testaments und der größte Prophet des Alten Testaments. Vers 33, ihr aber habt zu Johannes gesandt, haben wir in Kapitel 1 in Vers 19 gelesen, dass die Leiter Israels eine Abordnung zu Johannes gesandt hat, um ihn abzuchecken, um ihn zu prüfen. Ihr habt zu Johannes gesandt und er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben. Ich aber nehme nicht Zeugnis von einem Menschen an, sondern dies sage ich, damit ihr errettet werdet. Ihr sagt, ich brauche kein menschliches Zeugnis, aber ich erwähne den Johannes um euretwillen. Ich komme euch entgegen. Ich sage das, was ich sage, damit ihr gerettet werdet. Seht ihr, Jesus liebt diese jüdischen Leiter, die so sehr gegen ihn waren, die so hartherzig waren. Und wenn er sie hier anklagt in unserem Abschnitt und ihnen so knallharte Sachen sagt, dann tut er das nicht, weil er verbittert ist oder sie irgendwie hasst oder sie nicht leiden kann oder sie bloßstellen will. Wenn er hier ihr Herz offenlegt, ist es, weil er sie lieb hat. Und das gilt auch für dich und für mich. Jesus ist ein Arzt, der am Herzen operiert und da aufschneidet, um zu retten und zu heilen. Und so, wenn du dich von Jesus auf die Zehen getreten fühlst, wenn du dich zurechtgewiesen fühlst, wenn du merkst, wie er dein Herz bloßlegt, dann ist es nicht, weil er dich beschämen will oder weil er dich bloßstellen will, sondern weil er dich heilen will. Jesus liebt dich über alles. Es gibt niemanden auf dieser Welt, der dich mehr liebt als er. Und so der erste Zeuge ist Johannes der Täufer. Jesus sagt, er hat der Wahrheit Zeugnis gegeben in Vers 33. Was hat Johannes der Täufer bezeugt? Johannes hat bezeugt, dass Jesus Gott ist. In Johannes 1, Vers 15 haben wir gelesen, Johannes zeugte von ihm, das heißt von Jesus, und rief und sprach, dieser war es, von dem ich sagte, der nach mir kommt, ist vor mir geworden, denn er war eher als ich. Und in Vers 30, dieser ist es, von dem ich sagte, nach mir kommt ein Mann, der vor mir ist, denn er war eher als ich. Also die Ewigkeit Jesu, die Göttlichkeit Jesu hat Johannes bezeugt. Johannes hat ihn auch als Herrn bezeugt. In Vers 23 im Kapitel 1. Er sprach, ich bin die Stimme eines Rufenden in der Wüste, macht gerade den Weg des Herrn, wie Jesaja, der Prophet, gesagt hat. Ein Zitat aus Jesaja 40, Vers 3. Und wenn ihr diese Stelle nachschlagt im Alten Testament, werdet ihr sehen, dass das Wort Herr bereitet dem Herrn den Weg. Das Wort Herrn ist groß geschrieben. Das heißt, da steht der Gottesname, Yahweh. Also auch hier bezeugt Johannes eigentlich, dass Jesus Gott ist, wenn er sagt, bereitet dem Herrn den Weg. Jesus ist der Herr. Er hat Jesus auch als das Lamm Gottes bezeugt. Er hat gesagt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt. Hier dieser Jesus, der ist das Opfer, das Gott euch bringt. Er ist der Retter, er ist der Messias. Er hat ihn auch als Sohn Gottes bezeugt. Im Vers 34 im Kapitel 1. Da sagt er, ich habe gesehen und ich habe bezeugt, dass dieser der Sohn Gottes ist. Also wir haben hier ein sehr klares Zeugnis, das Johannes der Täufer ablegt. legt. Er sagt, Jesus ist der Herr, Jesus ist Gott, er ist der Sohn Gottes, er ist der Messias, er ist der Retter aus unseren Sünden. Ist nicht schwer verständlich, was Johannes hier bezeugt. Und die Juden, die waren kurze Zeit lang begeistert über Johannes den Täufer, aber dann ist das Verhältnis zu ihm doch recht schnell abgekühlt, und als er von König Herodes gefangen genommen wurde, hat ihm niemand geholfen. Als Johannes begonnen hat, den Juden unangenehme Dinge zu sagen, die Wahrheit, da haben sie ihn fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Die jüdischen Leiter wollten seine Botschaft der Umkehr und dass sie einen Retter brauchen, das wollten sie nicht annehmen. Die waren selbstgerecht. Die haben gedacht, oh, ich sehe da keinen Anlass, ich brauche keinen Retter. Wir sind doch so gut. Vers 35, jener war die brennende und scheinende Lampe. Er war ein Licht, er hat Erleuchtung gebracht über das, wer Jesus ist. Ihr aber wolltet für eine Zeit in seinem Licht fröhlich sein. Waren irgendwie so Fliegen, die im Licht getanzt sind. Nation war für einen Moment lang begeistert, waren emotional aufgewühlt, sahen so das messianische Zeitalter anbrechen. Und ich meine, ganz sicher war Johannes sehr interessant und vielleicht sogar unterhaltsam. Dieser Prediger, der Heuschrecken gegessen hat und der mit so einem komischen Mantel bekleidet war und einen Gürtel und Leute getauft hat. Das war schon eine kleine Sensation. Aber sie wollten nicht zum Licht kommen. Sie wollten sich nicht ändern, sie wollten sich nicht auf die Botschaft von Johannes einlassen. Das, was Johannes gesagt hat, das war nicht das, was sie hören wollten. Und es gibt so Menschen, Leute, die schon mal in den Gottesdienst kommen, die die Musik mögen, die irgendwie emotional sich gut fühlen, aber sie wollen sich nicht wirklich auf Gott einlassen. Mir hat mal jemand erzählt, der mit Gott und Kirche eigentlich überhaupt nichts an Hut hat, aber sie hat mir erzählt, zu Weihnachten, da muss er immer in die Kirche gehen, weil das ist so feierlich und sie liebt den Weihrauch und die Kerzen und die ganze Stimmung, das bringt sie so in so eine richtig schöne Weihnachtsstimmung. Aber die Botschaft ist an ihr völlig vorübergegangen. Zweite Zeuge, den Jesus uns nennt, ist Gott der Vater. Und er bezeugt Gott den Sohn auf mehrere Arten. Und das erste Zeugnis ist durch die Werke oder die Taten, die er dem Sohn gegeben hat, zu tun. Das sehen wir in Vers 36. Ich aber habe das Zeugnis, das größer ist, als das ist Johannes, denn die Werke, die der Vater mir gegeben hat, dass ich sie vollbringe, die Werke selbst, die ich tue, zeugen von mir, dass der Vater mich gesandt hat. Also ihr müsst nicht einfach meinen Worten glauben oder den Worten des Johannes, guckt die Werke an, die ich tue. Ich bin nicht irgendein abgefahrener Spinner, der irgendwas behauptet. Das sind sehr konkrete Werke, sehr konkrete Taten, die sehr übernatürlich sind. Nicht nur einfach menschlich. Johannes in seinem Evangelium, er baut das Evangelium um 7 ausgewählte solche Zeichen auf. Also um Heilungen, um die Brotvermehrung. Jesus geht auf dem Wasser, er macht Wasser zu Wein. Er weckt den Lazarus von den Toten auf. Und das Ziel von Johannes ist, er sagt, er hat die Dinge geschrieben, damit ihr glaubt, dass er der Sohn Gottes ist und damit ihr zu ihm kommt und damit ihr in ihm Leben habt. Und das ultimative Zeichen natürlich war die Auferstehung von Jesus selbst. Jesus hat gesagt, das ist das eine Zeichen, was ich euch gebe, um zu beweisen, dass ich wirklich der bin, der ich behauptet habe zu sein. Und spätestens als Jesus auferstanden ist, hätten sie alle glauben müssen. Aber sie haben das nicht getan. Und wir sehen hier schon, das Problem war nicht ein Mangel an Zeichen, das Problem war in ihrem Herzen. Zeichen Jesu, die sehen wir auch bezeugt in dieser Stelle, als Johannes der Täufer selbst ins Zweifeln kommt, als er im Gefängnis sitzt und der Messias so anders ist, als er es erwartet hat. Und er schickt zu Jesus und lässt ihn fragen, ob er derjenige ist, ob er der Messias ist oder ob er auf, also Johannes auf einen anderen warten soll. Und Lukas 7, Vers 22 steht es, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, geht hin und verkündigt Johannes, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen, Lahme gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Amen wird gute Botschaft verkündigt. Das waren die messianischen Werke, die der Messias tun wird. In Johannes 10 sagen die jüdischen Leiter zu Jesus, du lästerst, weil er sagte, ich bin Gottes Sohn. Und damit hat er sich Gott gleich gemacht und sie wollten ihn steinigen. Und Jesus sagt zu ihnen, wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Wenn ich sie aber tue, so glaubt den Werken, wenn ihr auch mir nicht glaubt, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich in dem Vater. Und was war ihre Reaktion? Sie haben versucht, ihn festzunehmen. Aber die Werke von Jesus, die haben bezeugt, wer er ist. Das Problem war, die Werke, das Zeugnis war ihnen eigentlich egal. Ihnen hat nicht gepasst, wer Jesus war und wie Jesus war. Das hat nicht ihrem Bild oder ihrer Vorstellung von dem Messias entsprochen. Dieser demütige, liebende, barmherzige, leidende Messias. Was sie wollten, war so ein Rambo, der ihre Wünsche erfüllt. Also vor allem die Römer rauswirft aus ihrem Land und sie groß macht und sie zu einer herrlichen, großen Nation macht. Wie ist es mit dir? Hast du Bedingungen in deinem Herzen? Dass du sagst, ich folge Jesus nach, wenn er Punkt, Punkt, Punkt für mich tut. Wenn er mir einen Mann oder eine Frau bringt. Oder wenn er mich reich macht. Oder mich gesund macht. So weiter. Und Jesus, wenn du nicht tust, was ich mir erwarte, dann will ich mit dir nichts zu tun haben. Egal wie viele Zeugen es gibt oder wie viele Zeichen du getan hast. Ich will einen Gott haben, so nach meinen Vorstellungen. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Einstellung, denn hey, Gott wird sich nicht ändern, wird sich dir nicht anpassen. Problem ist, wenn du ihn ablehnst, wirst du verloren gehen. Zweite Zeichen von Gott, dem Vater, ist vielleicht eine hörbare Stimme von ihm, hörbare Stimme Gottes. Vers 37, und der Vater, der mich gesandt hat, er selbst hat Zeugnis von mir gegeben. Ihr habt weder jemals seine Stimme gehört, noch seine Gestalt gesehen. Bei der Taufe Jesu, wisst ihr, hat Gott der Vater den Sohn vom Himmel her bezeugt. Später nochmal am Berg der Verklärung. Anklage, die Jesus hier gegen die jüdischen Leiter hat, ist, ihr habt Gott nie gehört oder Gott nie gesehen. Ihr kennt Gott nicht. Dritte Zeuge ist das Wort Gottes in der Bibel. Und vielleicht bezieht sich dieses Reden Gottes im Vers 37 auch einfach auf das Wort Gottes. Vers 38 sagt Jesus, und sein Wort habt ihr nicht bleibend in euch, denn dem, den er gesandt hat, dem glaubt ihr nicht. Ihr erforscht die Schriften, das heißt das Alte Testament, denn ihr meint, in ihnen ewiges Leben zu haben, und sie sind es, die von mir zeugen, und ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ihr Leben habt. Also es ist möglich, Gottes Wort zu lesen, und es ist wirklich Gottes Wort, es ist wirklich von ihm inspiriert, die Bibel, die wir in unseren Händen halten. Aber es ist möglich, es zu lesen und Gott nicht zu hören, Gott nicht zu sehen. Und der Grund, sagt Jesus hier, der Grund ist Unglaube. ich kann das auch bezeugen. Ich habe versucht, vor meiner Bekehrung die Bibel zu lesen und ich hätte genauso gut das Telefonbuch lesen können. Ich habe Gottes Wort gelesen, aber ich habe ihn nicht gesehen, ich habe ihn nicht gehört. Und Jesus spricht hier zu Menschen, und das ist sehr ernüchternd, er spricht hier zu Menschen, denen das Wort Gottes eigentlich nicht gleichgültig war, sondern die das Wort erforscht haben und studiert haben und geschätzt haben, die geglaubt haben, da drin das ewige Leben zu finden. Das waren Menschen, die sehr vertraut waren mit dem Wort Gottes. Das waren Experten im Wort Gottes, Theologen würden wir sie heute nennen. Die haben das Wort Gottes studiert, aber trotzdem kannten sie den Gott des Wortes nicht, den Autor. Und das ist eine Warnung an uns, das ist Aufrütteln für uns, die wir gerne Gottes Wort studieren und die wir Gottes Wort hochhalten. Ist es möglich, dass wir hier zweimal in der Woche zusammenkommen, um die Bibel zu studieren und dass du trotzdem den Zweck der Bibel verpassen kannst, nämlich Gott zu kennen? Und die Antwort ist offensichtlich ja, wir haben hier ein Beispiel. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dass Bibelstudium oder Bibellesen, Bibelwissen nicht irgendwie ein Selbstzweck ist. Gottes Wort ist nicht Gott. Es zeugt nur von Gott. Und es geht hier nicht darum, dass wir Gottes Wort kennen, sondern es geht darum, dass wir Gott, dass wir Jesus kennenlernen. Und so müssen wir die Bibel lesen, dass wir nach ihm Ausschau halten. Dass wir fragen, Jesus, was willst du mir persönlich sagen? Es geht nicht darum, dass wir viel über Gott oder Jesus wissen, sondern es geht darum, dass wir ihm glauben und ihm vertrauen und mit ihm leben. Es geht auch nicht darum, seinen Willen zu kennen, sondern es geht darum, ihm nachzufolgen. Seht ihr, es geht nicht um die Bibel, es geht um die Person, die sich uns in der Bibel offenbart. Frage ist nicht, wie viel weißt du, sondern kennst du Gott, kennst du Jesus persönlich, aus eigener Erfahrung? Und wie ist deine Beziehung mit Jesus? Hast du eine Beziehung mit ihm? Und wie ist deine Beziehung mit ihm gerade? Es geht mir nicht um dein Bibelwissen, es geht mir um deine Beziehung mit Jesus. Es ist möglich, viel zu wissen, aber die Beziehung zu vernachlässigen. Und Gott möchte nicht, dass wir irgendwie so akademisch Theologen werden. Gott möchte, dass wir seine Nachfolger sind, Nachfolger Jesu, Jünger. Jesus sagt, die Schriften zeugen von mir. Das ganze Alte Testament weist auf Jesus hin. Wir haben hunderte messianische Prophetien, die manchmal sehr detailliert voraussagen, wo der Messias geboren wird und dass er nach Ägypten fliehen wird und dass er in Nazareth aufwachsen wird und von da kommen wird und wie er sterben wird und dass die Soldaten sein Gewand teilen werden und so weiter und so fort. Ganz viele detaillierte Prophetien, aus welcher Familie er geboren werden wird. Und wir haben viele Bilder, wir haben die Opfer, wir haben das Passa, Manna, das Sabbat, das Heiligtum, alles Bilder im Alten Testament, die auf Jesus hinweisen und das, was er für uns getan hat. Und das Ziel ist, dass sie auf ihn hinweisen, es sind Zeichen auf ihn, das Ziel ist, ihn zu kennen. Und diese jüdischen Leiter hätten eigentlich Jesus sehen sollen und ihn erkennen müssen. Wenn sie wirklich Gott gekannt hätten im Alten Testament, hätten sie Jesus gekannt. Und Jesus steht aber jetzt vor ihnen und sie wollen nichts zu tun haben mit ihm. Sie wollen Jesus nicht. Jesus sagt, die Schriften zeugen von mir, aber ihr glaubt mir nicht. Ihr wollt nicht zu mir kommen, damit ich euch ewiges Leben gebe. Die wollten nicht diesen Messias, diesen Jesus. Die wollten nicht so einen Messias, wie Jesus es ist. Seht ihr, diese Leiter, die hatten nicht ein intellektuelles Problem, sondern die hatten ein moralisches Problem, ein Herzensproblem. Und so ist es mit so vielen Menschen, die Jesus nicht nachfolgen wollen. Es geht nicht darum, oh, es ist intellektuell so ein Problem für mich. Evolutionstheorie und bla 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 und all diese Dinge. Und ist meistens Quatsch und einfach eine Ausrede. Es ist ein Herzensproblem. Menschen wollen diesen Jesus nicht, nicht so einen Herrn. Vers 41 sagt Jesus, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ich nehme nicht Ehre von den Menschen, sondern ich kenne euch, dass ihr die Liebe Gottes nicht in euch habt. Ihr liebt Gott nicht. Ja, ihr liebt vielleicht eure religiösen Formen und Gottesdienst und eure Position als religiöse Leiter. Ihr liebt die Anerkennung als Theologen und die jüdische Kultur. Ihr liebt es, Bibelwissen anzuhäufen und hier biblische Diskussionen zu führen. Ihr liebt das Gemeindeleben, die Identität, die euch das gibt, die Gruppenzugehörigkeit. Ihr liebt eure Tradition, aber ihr liebt nicht Gott. Ihr liebt vor allem euch selbst. Ihr seid nicht zufrieden mit Gott. Wollt immer mehr, immer was anderes. Seht ihr den Kontrast? Im Vers 30 haben wir gelesen, Jesus suchte den Willen des Vaters. Und er sagt hier diesen jüdischen Leitern, ihr sucht einen Gott, ihr sucht einen Messias nach eurem Willen. Vers 43, ich bin in den Namen meines Vaters gekommen und ihr nehmt mich nicht auf. Wenn ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, den werdet ihr aufnehmen. Wenn ich im Namen meines Vaters komme, nehmt ihr mich nicht auf. Der Name steht für die Person, für den Charakter, für seinen Willen. Unser Gott ist so rein und so heilig, so liebevoll, so barmherzig. So ist unser Gott. Und so ist Jesus gekommen. Als Liebender, als Selbstloser, als Geduldiger, als Demütiger, als sich aufopfernder Diener, der gekommen ist, um alle Menschen zu retten. Er ist gekommen als ein Herr, als ein König, der seinen Sklaven die Füße wäscht und der seine Untertanen so sehr liebt, dass er für sie ans Kreuz gegangen ist. Ein König, der geistliche Prioritäten hat und nicht irdische Prioritäten hat. Und so einen Herrn, so einen Messias wollten die nicht. Weil der würde wahrscheinlich auch sie zu so einem Leben aufrufen und das wollten sie nicht. Und Jesus sagt ihnen, wenn aber ein anderer in seinem eigenen Namen kommt, jemand, der so stolz und so eigensinnig und so herrschsüchtig und ruhmsüchtig und rebellisch und ethnozentrisch ist wie ihr selber, den werdet ihr aufnehmen. Und wir wissen, dass mehrere falsche Messias gekommen sind vor dem ersten jüdischen Krieg, 66 bis 74 nach Christus. Jesus hat es vorhergesagt. Er hat gesagt, viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin's, und sie werden viele verführen. Auch danach. Ein Beispiel wäre Simon Bar Kochba, der hat 132 nach Christus einen jüdischen Aufstand gegen das Römische Reich geführt. Und der bekannteste Rabbi seiner Zeit, der Rabbi Akiba, der hat ihn unterstützt und er hat bezeugt und gesagt, der ist der Messias. Ist in die Hose gegangen, leider. Oder, weiß nicht, leider, aber so war es. Die Römer haben den Aufstand niedergeschlagen und der Bar Kochba ist in einer Schlacht umgekommen und der Rabbi Akiba ist mit vielen anderen hingerichtet worden und Jerusalem ist zerstört worden und die Juden durften Jerusalem gar nicht mehr betreten und sind zerstreut worden in alle Welt endgültig. Vers 44 sehen wir den tiefsten Grund, warum sie nicht an Jesus glauben wollten. Wie könnt ihr glauben, sagt Jesus, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Sie suchten die Ehre, sie suchten die Anerkennung von anderen Menschen, nicht von Gott. Das, was andere Menschen über sie denken, das war ihnen wichtiger, als was Gott über sie denkt. Johannes 12, Vers 42, lesen wir was Ähnliches. Da ist es: Dennoch aber glaubten auch von den Obersten viele an ihn, doch wegen der Pharisäer bekannten sie ihn nicht, damit sie nicht aus der Synagoge ausgeschlossen würden, denn sie liebten die Ehre bei den Menschen mehr als die Ehre bei Gott. Die lebten auf dieser horizontalen Ebene. Die haben nach Bestätigung gesucht, nach Ehre von anderen Menschen. Kontrast dazu, wieder Vers 30, hat Jesus gesagt, ich suche nicht meinen Willen, sondern den Willen des Vaters. Und er hat gesagt, im Vers 41, ich nehme nicht Ehre von Menschen. Aber sie lebten in Menschenfurcht statt Gottesfurcht. Sie wollten Jesus nicht, weil sie selber im Zentrum sein wollten, weil sie selber geehrt werden wollten, weil sie ihr Leben selber kontrollieren wollten, selbst jemand sein wollten vor den Menschen. Und Jesus sagt, solange dein Herz darauf ausgerichtet ist, was die anderen über dich denken, kannst du nicht an Jesus glauben. Das heißt, du wirst nicht an ihn glauben wollen. Weil er hat gesagt, wer mein Jünger sein will, der muss sich selbst verleugnen. Sich selbst loslassen und ihm nachfolgen. Sieh, der Glaube ist nicht selbstgerecht, ist nicht selbstsuchend, ist nicht selbstgenügsam, sondern Glaube ist immer Abhängigkeit von Gott. William Barclay hat geschrieben, Selbstzufriedenheit tötet den Glauben. Glauben wird aus dem Bewusstsein unserer Bedürftigkeit geboren. Und Glaube nimmt nicht Ehre für sich selbst, sondern alle Ehre bekommt Gott. Ich kann mich nicht selber retten. Ich kann mich nur von ihm retten lassen. Ich kann ohne ihn nicht leben. Ich kann nicht zufrieden sein ohne ihn. Ich brauche ihn und ich gebe ihm alle Ehre für alles, was er in mir und für mich und durch mich tut. Wir singen dieses Lied, I'm desperate for you, I'm lost without you. Ich bin verzweifelt nach dir, ich bin verloren ohne dich. Und ich liebe ihn, weil ich ihm gefallen will. Es ist tief hier. Jesus sagt, wie könnt ihr glauben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre von dem alleinigen Gott nicht sucht? Wie könnt ihr glauben? Wie kannst du Gottes Verheißungen vertrauen und Schritte im Glauben machen, wenn du die Ehre von Menschen suchst, die dich wahrscheinlich für verrückt erklären, wenn du so lebst? Wie kannst du demütig sein und Gott nachfolgen, wenn du gefangen bist von menschlicher Anerkennung und es nicht cool ist, in den Augen der Welt ihm nachzufolgen? Wie kannst du standhaft sein für die Wahrheit und standhaft sein in deiner Nachfolge? Wie kannst du gegen den Strom der Welt schwimmen, wenn du ein Sklave bist von dem, was andere Menschen denken? Das funktioniert nicht. Ein klassisches Experiment der Sozialpsychologie von Solomon Asch in den 50er Jahren hat gezeigt, wie sehr sich Menschen beeinflussen lassen von anderen Menschen, von der Mehrheitsmeinung. Der hat hier den Versuchspersonen Bilder gezeigt, auf denen drei unterschiedlich lange Linien waren und dann auf der anderen Seite war eine Linie, die dieselbe Länge hatte wie eine von den drei anderen Linien, und das war sehr offensichtlich, welche die gleiche Länge hatte. Und die Leute wurden befragt, okay, welche Linie passt zu der auf der rechten Seite? Und dann, das wussten die Versuchspersonen natürlich nicht, war nicht allein da drin in der Versuchsanordnung, sondern waren auch Mitarbeiter vom Versuchsleiter drin und die haben alle eine andere Meinung vertreten. Obwohl es offensichtlich war, welche Linie die gleiche Länge hatte, haben alle anderen gesagt, nee, es ist die andere Linie. Und die wollten herausfinden, wie sich das auswirkt. Und ein Drittel der Versuchspersonen haben sich der Mehrheitsmeinung angepasst, obwohl es völlig offensichtlich war, dass es falsch war. Und da gab es mehrere Testdurchläufe und fast jeder von diesen Testpersonen hat es einmal getan. Es zeigt, wie beeinflusst wir sind, wie wir alle in Gefahr sind, von Gruppendruck oder Mehrheitsmeinung manipuliert zu werden. Ich denke, keinen von uns lässt es völlig kalt, was andere Menschen denken. Und ich habe mich gefragt, wie würde dieser Versuch aussehen, wenn man diesen Versuch an deinem Arbeitsplatz machen würde oder an deiner Schule machen würde oder an deiner Uni. Und die Frage wäre, du sitzt zusammen mit allen deinen Kollegen oder mit deinen Freunden und die Frage wäre, wer glaubt an Jesus? Oder wer glaubt an die Irrtumslosigkeit der Schrift? Und alle anderen würden eine andere Meinung vertreten als du. Ich frage mich, wer würde zu Gottes Wort stehen? Und wer würde einknicken von uns und zumindest den Mund halten und feige sein und nicht zu Jesus stehen? Ich habe mal eine Geschichte gelesen in einem Buch, was ein Zeugnis war, über ein russisches Mädel, was unter dem Kommunismus aufgewachsen ist. Und die hat beschrieben, dass sie sich einmal getroffen haben als Gemeinde und da sind Soldaten reingestürmt mit Gewehren im Anschlag. Und sie haben gesagt, okay, wir geben euch eine Chance hier. Ihr habt die Chance, wegzugehen und Jesus zu verleugnen. Aber die, die bleiben, die werden wir verhaften und denen wird es dreckig gehen. Und einige sind aufgestanden und sind rausgegangen. Und dann haben die Soldaten ihre Gewehre abgestellt und haben gesagt, wir sind auch Christen, aber wir wollten nur mit den echten Christen Gemeinschaft haben. Weil auch die standen in Gefahr, zumindest eingelocht zu werden, wenn es halt an ihr Leben ging. Wie würde es uns gehen, wenn wir in der Situation wären? Wärst du gegangen oder wärst du geblieben, egal was? Wie kannst du zufrieden sein in Gott, wenn du dieses Verlangen in dir so stark hast, beliebt zu sein und groß zu sein? Anderen Menschen. Du wirst nicht zufrieden sein in Gott. Du wirst immer mehr wollen, weil der Nachbar hat ein größeres Auto als du und so weiter und so fort. Dieses nach Ehre von Menschen suchen, sagt uns Jesus hier in dieser Stelle, das ist die tiefe Wurzel, das ist der Killer deines Glaubenslebens. Das ist das Problem, was diese Leute hatten. Und die Frage an dich und mich ist natürlich, wie groß ist dein Hunger nach menschlicher Anerkennung? Wie sehr bist du süchtig danach, dass andere Menschen dich mögen? Und wie sehr bist du in Gefahr, Jesus zu verleugnen? Diese Ehrsucht und diese Menschenfurcht ist echt ein furchtbares Gefängnis. Es kann ein Leben einnehmen und ein Leben bestimmen und ich glaube, nur eine Erfahrung mit Jesus und eine Vision von unserem wunderbaren, allmächtigen, herrlichen, heiligen Gott und seiner großen Liebe für dich wird dich heilen können von dieser Krankheit und dich befreien können. Triff ihn in seinem Wort. Staun über seine Schöpfung und über seine Macht und sei beeindruckt von seiner Heiligkeit und von seiner Liebe. Schau aufs Kreuz und sieh, wie sehr er dich liebt und wie sehr er dich schätzt. Und werde frei von diesem Gefängnis, von dieser Menschenfurcht, von diesem Streben nach Anerkennung von Menschen. Zum Abschluss sagt Jesus, der Zeuge und der Ankläger eigentlich im Gericht. Gegen diese jüdischen Leiter wird jemand sein, mit dem sie sehr vertraut waren und den sie sehr verehrt haben, und das war Mose. Vers 45, letzte Zeuge hier. Meint nicht, dass ich euch bei dem Vater verklagen werde. Da ist einer, der euch verklagt, Mose, auf den ihr eure Hoffnung gesetzt habt. Mose wird der Ankläger sein, nicht ihr Retter. Denn wenn ihr Mose glaubtet, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. 5. Mose 18, Vers 15, da sagt Mose, einen Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, aus deiner Mitte, aus deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Und ganz viele messianische Prophetien, zum Beispiel der Stammbaum des Messias bis zum Stamm Juda, finden wir in den 5 Büchern Mose. Und dann viele Bilder, die wir schon erwähnt haben, die ganzen Opfer und das Passa, Manna, Sabbat, das Heiligtum, finden wir alles in den 5 Büchern Mose. Wenn der Mose glaubte, so würdet ihr mir glauben, denn er hat von mir geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Ich möchte mit ein paar Fragen abschließen heute Morgen. Wir sehen hier vor allem erstmal 3 Fragen aus dem Text hier direkt heraus. Erstens, kennst du Gott? Zweitens, liebst du Gott? Dritte Frage, auch vom letzten Mal noch, ehrst du Gott? Und bist du hungrig, ihn zu ehren? Mehr als du hungrig danach bist, von Menschen geehrt zu werden. Wo ist dein Herz? Ist deine Beziehung mit Jesus lebendig? Und wie hast du Gottes Wort studiert heute Morgen, als wir hier zusammen waren? Bist du Jesus begegnet heute Morgen? Hat er zu dir sprechen können oder hast du nur einfach sein Wort studiert? Hast du nur einen vollen Kopf oder hast du ein brennendes Herz? Die Jünger auf dem Weg nach Emmaus, sie sind dem lebendigen, auferstandenen Jesus begegnet und waren mit ihm unterwegs. Und Lukas 24 lesen wir, sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Ich möchte beten, dass das passiert, wenn wir zusammenkommen zum Gottesdienst, um sein Wort zu studieren und in unserer persönlichen Bibel lesen und in unserer persönlichen stillen Zeit, dass Jesus uns begegnet, dass unsere Herzen brennen, dass wir mehr von ihm beeindruckt sind als von dem, was Menschen über uns denken, und dass wir ihm glauben und vertrauen und nicht ihn ablehnen und verleugnen mit unserem Leben. Herr, dein Wort fordert uns total heraus einmal mehr, und Herr, was du diesen Leidern sagst, das sagst du zu uns, und ich möchte beten, wie David im Psalm 139 gebetet hat, dass du unser Herz erforscht und dass du siehst, ob irgendein böser Weg da drin ist oder ob wir im richtigen Weg unterwegs sind, gemeinsam mit dir. Herr, bewahr uns davor, dass wir intellektuelle, religiöse Theologen werden, irgendwie so religiöse Menschen namens Christen, und dass wir dabei dich verpassen. Und das, was du tun willst, durch unser Leben. Hilf uns, dass wir verfügbar bleiben für dich, dass du uns gebrauchen kannst, und Herr, hilf uns, in dir allein zufrieden zu sein. Du bist das Beste, du bist das Größte, was unsere Existenz anzubieten hat.
Herr, begegne uns. Gib uns Herzen, die für dich brennen. Lass die Beziehung mit dir lebendig sein. Herr, du weißt, wo jeder einzelne von uns steht heute Morgen. Und ich möchte einfach beten, dass du jeden dort abholst, wo er steht und ihn näher zu dir ziehst. So diese Barrieren im Herzen beiseite räumst, diese Menschenfurcht da. Beeindruck du uns, Herr. Wir wollen Beziehung mit dir erleben, nicht nur Wissen über dich anhäufen. Schenk uns Gnade dafür, Herr. Darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.